Typ? Okay, Nehemia 7, Vers 5. Eins der spannenden Kapitel in der Bibel. Na gut, fangen wir an. Okay. Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu versammeln und sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst draufgekommen waren, und fand darin geschrieben: Dies sind die Söhne der Provinz Juda, die hervorgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt, die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Asaja, Ramja, Nahemani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum und Baana gekommen sind. Und dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israels. Die Söhne Peroschs waren 2172, die Söhne Shephatjas 372, die Söhne Arachs 652, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen von Jechus und Joabs 2818, die Söhne Elams 1254, die Söhne Sattus 845, die Söhne Sakais 760 und jetzt die Söhne Binuis 648. Die Söhne von Bebais 628 und die Söhne von Asgads 2322. Die Söhne Adonikams 667 und die Söhne Bigwais 2067. Fleißiger Mann. Die Söhne Adins 655 und die Söhne Athos von Hiskia 98. Nicht so fleißig. Die Söhne Aschums 328, die Söhne Bezais 324 und die Söhne Harifs 112, die Söhne Gibeons 95, die Männer von Bethlehem und Netopha 188, die Männer von Anatot 128, die Männer von Bet Asmaret 42, die Männer von Girjot, Jerim, Gefira und Berot 743, die Männer von Rama und Geba 621 und die Männer von Michmas 122. Ja, die Männer von Bethel und Ai 123, die Männer des anderen Nebo 52 und die Söhne des anderen Elam 1254. Die Söhne von Harims 320 und die Söhne Jerichos 345. Die Söhne Lots, Hadits und Onos 721 und die Söhne von Senahas 3930. Von den Priestern, die Söhne Jedajas vom Haus Jeschuas waren 973, die Söhne Immos 1052 und die Söhne Paschurs 1247 und die Söhne Harims 1017. Von den Leviten, die Söhne Jeschuas von Kadmiel und den Söhnen Hodewas. Sorry, ich bin ein Kind. So ein nochmal. Und unter den Söhnen Hodewas waren 74. Von den Sängern, die Söhne Asafs, waren 148. Von den Torhütern, die Söhne Shalums, die Söhne Athos, die Söhne Talmons, die Söhne Akubs und die Söhne Hatitas, die Söhne Shobais, waren 138. Von den Tempeldienern, die Söhne Zihas, die Söhne Hasupas, die Söhne Dabahuts, die Söhne des Keros, die Söhne Sias, die Söhne Bedons, die Söhne Lebanas und die Söhne Hakabas und Salamais, ich höre jetzt mal auf den Söhne Hanans, Gidels und Gahas, Rehajas, die Söhne Rezins und von Nikodas, dann Gazams und Usas und Paseachs und die Söhne Beseis, die Söhne von Mehuniter und die Söhne der Nephisiter. Dann, jetzt wird spannend, Bakpuks und Hapukfas und Haruchs. Dann noch die Söhne von Batzlitz und Mehidas und Harsas, Barkos, Siserias und Tachmas, Nitzias, Atifas. Oh, und auch die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sutais, Seferetz und Peridas, Jalas, Darkons, das waren die dunklen Krieger, und Giddels, die waren süß. Shefatjas, Hatils, Pocherets und Zepajim, die Söhne des Ammons. Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel Melach, Tel Hasa, Karub, Adon und immer. Konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen, ob sie nur aus Israel seien. Die Söhne Delajas, die Söhne Tobijas, die Söhne Nikodas, 642. Und von den Priestern die Söhne Hobajas, die Söhne Hakots, Basalis und der eine Frau von den Töchtern der Basilais, der des Giliaditos genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war. Ja, diese suchten ihre Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, da wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Oh. Und der Statthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen dürfen, bis ein Priester für die Urim und die Tumim aufstände. Also die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360 ohne ihre Knechte und ihren Mägde, deren Zahl betrug 7.337. Und dazu hatten sie noch 245 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere und an Kamelen 435 und 6.720 Esel. Und ein Teil der Familienhäupter gab Beitrag zum Werk. Der Statthalter gab für den Schatz an Gold 1000 Dareiken, 50 Sprengschalen, 530 Priestergewänder. Und einige von den Familienhäuptern gaben für den Schatz des Werkes an Gold 20.000 Dareiken und an Silber 2.200 Minen und das übrige Volk gab an Gold 20.000 Dareiken und an Silber 2.000 Minen und 67 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger und die aus dem Volk und die Tempeldiener und alle Israeliten, die ließen sich in ihren Städten nieder. So. Ich denke mal, es war ziemlich viel, was der Heilige Geist euch gerade gesagt hat. So. Habt ihr schon dreimal gelesen heute. Ist immer noch spannend. Die Mauer ist endlich fertig, die Tore sind endlich gesetzt, der Feind ist in Angst versetzt und hat Gottes Größe kennengelernt, das wissen wir jetzt aus den Kapiteln davor. Und jetzt ist halt die große Frage, na was nun? Nehemias große Aufgabe scheint erstmal soweit erfüllt, er ist hingegangen, um Mauer zu bauen und die Tore und die Flügel einzusetzen, sodass das Volk sicher ist. Fertig. Ja. Eine Woche ist jetzt vergangen. So, und ich finde es halt immer so schön zu lesen, da gab mir mein Gott ins Herz, einfach mal eine Aufzählung zu machen, zu gucken, so wer nur noch da ist oder wer mitgekommen ist und so weiter. Ne? So wie viele überhaupt sind. So, und du siehst, das ganze Volk kommt zusammen und dann Rama 621, alles klar, so und so weiter. Ne? So, das dauert halt seine Zeit. Ne? Aber es ist halt schön, weil jetzt geht's halt drum, weißt du, jetzt geht's um das Volk, um die einzelnen Stämme und wir haben gelesen, dass es ihnen auf einmal wieder wichtig ist, heilig zu sein und ordentlich. Ne? Die keinen Nachweis haben, ne, die dürfen erstmal nicht Anteil haben am Allerheiligsten. Ne? Dürfen erstmal nicht vom Opfer essen, sind erstmal außen vor, ne? So abgesondert, bis der Priester halt die Urim und die Tumim, naja, wie auch immer, nimmt. Ne? Das war damals gängig, so eine Art 1, 2 oder 3 Gott hier, Zima, so ein, ne? Aber ich finde das halt schön, weil dieses Herz von Gottes Volk, bevor es in die Gefangenschaft kam, war halt genau entgegengesetzt. Ne? Die wollten nicht Gottes Ordnung, sondern haben sich dem widerstrebt. Ne? So haben die Gottlosigkeit der Gottesfurcht bevorzugt, so wie es auch bei uns Christen immer mal wieder ist, ne? So haben wir aufgehört, nach dieser Heiligkeit und nach dieser Sauberkeit, die Gott den Menschen gegeben hat, zu suchen, sondern haben sich selber Ordnung geschaffen. Ne? Und hier kommen sie jetzt wieder zusammen und werden neu gebaut. Und das ist was Schönes. Ne? So, sie kommen in ihre Wohnungen und ihre Häuser, fangen da jetzt an zu bauen und fangen an wieder zu leben. Die Stadt blüht auf. Die Namen sind gesetzt. Gott steht immer mehr im Zentrum. Und Und ich finde es halt schön, dass wir, ne, Gott gab es mir ins Herz und Gott gibt uns auch ins Herz und das dürfen wir halt nicht vergessen. Ne? Unser Wandel mit Gott ist meistens natürlich. Kaum auffällig, dass da überhaupt ein Schöpfer redet oder dass die Gedanken oder die Wünsche, die wir haben, so ein, von jemand da oben ist, weil es uns so natürlich vorkommt. Ne? Und oft tun wir Dinge oder haben Dinge aufs Herz, zum Beispiel jemanden zu besuchen oder für jemanden zu beten oder so und denken, das kommt von uns, aber ist es nicht. Ne? Und natürlich haben auch gottlose Menschen Dinge auf dem Herz. Und natürlich haben auch gottesfürchtige Menschen Dinge auf dem Herz, die nicht von Gott kommen, sondern vom Bauch her. Ne? Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, wenn unser Wandel rein ist mit Gott, ohne Schuld, ohne, wenn wir in Christus sind, ne, dann sind wir frei von jeder Schuld und haben gutes Gewissen und haben Freude. So, und dann können wir sicher sein, dass Gott uns auch leitet und lenkt. Ne? So, und von daher, schätze es nicht gering, sondern versuch in deinem Alltag wirklich zu sehen, denn dieser lebendige Gott, der ist ja wirklich da und der ist ja wirklich bei dir und der führt dich. Ne? Ich sehe oft Christen, doch mich manchmal so, die halt so niedergeschlagen und traurig sind, weil sie sagen, ja, Gott redet nicht mehr in meinem Leben oder ich kann das nicht sehen oder hören und was auch immer. Ich höre nur mich und Mensch und alles so natürlich und bla. Ne? Und aber das ist schade, weil der Geist ist halt leise. Ne? Und natürlich ist der Geist manchmal laut und manchmal ist Gott richtig laut, so dass man selbstbebend, der Alltag in Schwanken kommt, so, ne, man einfach nur sieht, krass, Gott, so wie du es machst, ne, aber meistens ist es halt nicht so. Und das ist halt der Glaube. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von denen, was man hofft oder wovon man überzeugt ist. Ne. Es ist real geworden. Und es ist real für jemanden. Ne. Deswegen sagt doch Gott an so vielen Stellen, so kommt zu mir, fragt nach mir und dann erwartet, dass ich auch gebe. Ich tue es doch. Ne. Und auch wir sind geschrieben in so einem Buch, ne? In einer Art Geschlechtsregister, ein Buch des Lebens heißt das. Und dein Name ist da drinnen und der wird nicht gelöscht. Das ist eine Sache, die feststeht. Ne? Das ist eine Sache, wir sind versiegelt, steht da und ein Siegel macht man drauf und nur einer darf es öffnen. Ne? Versiegelt mit dem Heiligen Geist als Unterpfand. Ne? Das heißt, egal wer mich bedrängt oder welche Ängste kommen oder wie natürlich ich mich fühle oder wie kleingläubig, das ist unsere Kraft und unsere Hoffnung zu sagen, ich bin versiegelt und das ist ein Versprechen Gottes und niemand kann das brechen, auch er nicht. Denn wir haben einen Bund gemacht, einen Vertrag. Das Einzigste ist vielleicht, dass ich mich dagegen stelle und ich glaube 100%, das ist unmöglich. Paulus sagt, die waren bei uns, aber dann sind sie nicht von uns und das ist der Beweis dafür, dass sie nie von uns waren. Es ist auch mir persönlich nicht möglich, in Sünde zu leben. Ich krieg dann Hals, so und ich bin unzufrieden, meine ganze Welt kracht zusammen und es wird immer schlimmer und dunkler und ich strecke mich und schreie nach Gott immer mehr, so und ich schaff's einfach nicht, so zu leben, als ob ich Christus nie kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist das Merkmal, wo der Heilige Geist, wo wir prüfen können, er bestätigt unseren Namen. Ja. Wenn du leben kannst, als ob du Christus nicht hast und gottlos bist, bist du nicht von neuem geboren. Das traue ich mir einfach so zu sagen. Das heißt nicht, dass du vielleicht nicht auf dem Weg bist dorthin, sondern dass es Klick macht und auf einmal der Heilige Geist in dich kommt und Gott dich gerade führt. Aber wenn du so lebst wie ein Gottloser und es dich nicht stört, da keine Früchte kommen im Geist, dann hast du Christus nicht in dir, fertig. Dann glaubst du vielleicht alles, was die Bibel sagt, und dann versuchst du vielleicht so zu leben, wie es die Bibel sagt, und die Christen dir das vormachen, so, aber du bist nicht von Neuem erweckt. Weil Glaube hat Werke. Glaube bringt Früchte, das ist unaufhaltsam. Wer in Christus ist, der bringt Frucht und fertig. Es ist unmöglich, so weiterzuleben, als ob Christus nicht wäre. Wir werden ihm immer gleicher, weil wir seine Knechte sind. Von daher, wenn du nur einen Ansatz siehst und selbst wenn du gerade so einen Scheißlauf hast, sag ich mal, ne, der wirklich so riecht und so stinkt, wie das, was rauskommt, wenn du gegessen hast, weißt du, aber solange es dich ankotzt, kannst du dir sicher sein, der Heilige Geist ist in dir und der führt dich da raus. Ne? Die Sache ist, du musst halt nur umdrehen. Und unser Leben ist bestimmt von Buße tun, vom Umdrehen. Und das muss jeder von uns tun. Ne? David hat das heute gesagt, so ein auch Hiob war ein großer Sünder. Ne? Und Gott hat die Rangelei auch zugelassen, damit auch Hiob erkennt, er ist nicht wie Gott. Er ist nur ein Mensch. Ne? Ein echt toller Mensch. Aber ich denke, auch das war einfach nur Gnade, weil Gott ihn gesegnet hat von Anfang an. So ein, ne, aber keiner von uns ist halt Christus. So ein, und deswegen muss unser Leben bestimmt sein vom Umdrehen, vom wieder richtig stellen, wenn wir falsch laufen, vom wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind, vom sich ausstrecken danach, Gott, komm und baue Familie, baue dein Haus. Ne? Mach mein Leben sauber und rein. Ne? Und so ist es auch bei den Sachen in meinem Leben, die schlechte Angewohnheiten sind oder wo ich weiß, so, die sind nicht von Gott, die sind einfach aus meinem Leben her, die mich begleiten, ne, so wie hier die Leute, die nicht beweisen konnten, ja, wir gehören zu Gottes Volk. Ne? So ein, was sind, wo ich auch ich und wir alle gezwungen sind, halt das zur Seite zu stellen, Gott zu lassen, so, und zu sagen, okay, er wird das nehmen oder er wird es bestätigen und reinbringen. Ne? Es ist wichtig, dass wir Ordnung machen. So, was hat der Gottlose mit den Gottesfürchtigen zu tun, sagt Paulus im 1. Korinther oder 2. Korinther? Nichts. Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Nichts. Die zwei sind so unterschiedlich, unterschiedlicher kann man nicht sein. Ne? Und das ist eben das, was hier wieder erschaffen wird, nämlich eine Ordnung. Ne? Und wir sind jetzt Gottes Volk und genauso baut auch Gott in uns eine Ordnung. Und wir müssen unterscheiden. Das ist wichtig. Ne? Der Trend geht momentan dahin, dass alles irgendwie tolerant ist und egal und ne, dass man sich seinen Gott halt wieder baut und bastelt, wie man es selber auf dem Herzen hat und sich wünscht. Das ist ziemlich modern. Nicht nur in christlichen Kreisen, sondern ne, und du kannst halt beobachten, wie da ein Bild erschaffen wird von einem Gott, den wir nicht kennen. Ne? So, wir kennen unseren Gott. Und es fehlt jetzt was hier in diesem Volk, so, und das Volk sehnt sich auch danach, also lasst uns Kapitel 8 lesen. Und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und das ist wunderschön. Jetzt entsteht da eine Erweckung, eine geistliche, in diesem Volk, das da ist. Ich meine, die meisten kennen noch nicht mal die Bibel oder die Schriftrolle von Mose. Die sind geboren in der Welt, in Babylon. Ne? So ein. Und dann waren sie unterstellt im Assyrischen Reich. So, ne, viele davon haben noch nie die Worte Gottes gehört. Ne, und sie kommen aber zurück, weil das ist Heimat. Und die Verheißung ist erfüllt. Und die können auch nicht anders, weil Gott es ihnen aufs Herz gibt, die Welt zu verlassen und neu anzufangen. An dem Ort, den Gott gewählt hat, so für sein Volk. Ne. Und das ist so schön, weil dieses Volk kommt wie ein Mann zusammen. So wie wir als Gemeinde, wie ein Leib dastehen, ein Körper. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Sorgen, jeder hat seine Freuden, jeder hat seine Bereiche, seine Talente, seine Gaben, wenn wir hier zusammenkommen. Der eine ist in dem Bereich schwach, der andere in dem Bereich. Der andere, der in dem Bereich schwach ist, ist in dem Bereich stark und ist ein Zeugnis für den anderen, der da schwach ist. Wir alle sind zusammengewürfelt, weil wir es aufs Herz bekommen haben, hier zu sitzen. Ne? Ich kenne manche, die hierher kommen, so, die nicht wissen, warum sie hier sitzen, aber irgendwie müssen sie kommen. Ne? So ein, das sind, und ich habe noch nie, und da musste ich heute drüber nachdenken, ich habe noch nie an Zufall geglaubt. Meine Brüder glauben an Zufall. Für die gibt's nur Zufall. Die glauben nicht an Glück oder Schicksal, ja, vielleicht Glück noch, zufällig. Ne? So ein, das war bei mir als Knirps schon, ich habe immer an Bestimmung geglaubt. Das war einfach in mir. Ne? In meinem ganzen Umfeld war da Kenner, der irgendwie das gesagt hat. Ne? So, und weißt du, und ich denke, Gott ist es, der unsere Leben formt und ne, uns zusammenbringt. Und dieser Geist, so, der da wirkt, so seine Kraft und seine Weisheit und seine Klarheit ist es, die Menschen einfach dahin drängt, zusammenzukommen und einen Hunger zu haben nach Wahrheit. Das ist übernatürlich hier. Und das ist lustig, weil das Volk kommt zu Esra und sagt so, hey, du hast bist Schriftgelehrter, du hast ja die Schriftrolle von Mose, wir wollen es mal hören. Was steht denn da eigentlich? Ja? Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen an bis zum Mittag. 6 Stunden, ungefähr. Also Kenner soll sich hier beschweren über 2 Kapitel. Vor den Männern und Frauen und allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, der stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck auch errichtet hatte, und neben ihnen standen Matitja, Shema, Anaja, Uria, Hilkia und Mahaseja. Und zur Rechten. Und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkilja, Hashum, Hastapadana oder so, Zachariah und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, da stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen, so ist es. Und sie verneigten sich und sie beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Das ist das Wundervolle, was hier passiert. Sie hören das erste Mal das Wort und das hier sind die Gebote von Mose. Ja, das sind Sachen, die wir vielleicht lesen und denken, naja, da flüge ich mal durch, bis eine spannende Geschichte kommt mit Action. So. Ja, das sind die Gesetze. Wie soll mein Volk leben? Politisch, wirtschaftlich, sozial. Die Gebote von Mose, das war das, was für uns das Gesetzbuch hier ist in Deutschland. Ne? Das war die Art, wie Gott sich vorgestellt hat, wo er gesagt, das ist fair und das ist gut. Im Miteinander und auch mit den Obrigen, die über euch stehen. Ne? Und ich meine, die hören die Gesetze und ihre Hände heben sich und sie können sich nicht mehr halten und stehen alle auf und alle Hände heben sich. Und wir haben gelesen, wie viele Männer das sind und dazu noch die Frauen und die Mägde noch und die Kinder. Ne? Jeder, der irgendwie verstehen kann, was ist, und sie preisen Gott. Ist eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Und wenn ich mir eine Gemeinde angucke und man sagt so, das ist eine kranke Gemeinde, was mir immer auffällt, ist, jede Gemeinde, die irgendwie komisch ist, oder sektierisch, oder auch gesetzlich zum Teil, oder liberal, und jede Gemeinde, die irgendwie komisch ist, hat das Wort irgendwie verlassen oder nimmt es nicht komplett. Ja. Liest nur gern bestimmte Abschnitte oder bestimmte Verse und macht daraus eine Lehre. Ja. Ist unausgeglichen in der Wahrheit. Und deswegen ist es so schön zu sehen, die Gemeinden, egal wie die sich nennen oder wie ihre Doktrin ist oder das Schwergewicht so in dieser Gemeinschaft, aber die Gemeinden, die auf Gottes Wort bauen und auch die Christen, die ganze Wahrheit nehmen und das als ihr Lehrmeister machen, als ihre Grenze, als ihr Wegweiser, als ihr Tröster und Heilsohn, das sind Menschen da, die sind gesund und die funktionieren. Die sind nicht perfekt. Ne? Wenn ich unseren Haufen angucke, wir sind auch nicht perfekt. 3 hier schlafen gerade ein. Ne? Wir haben immer das falsche Herz an bestimmten Stellen. Das ist ganz normal, ne? Weil uns die Kraft fehlt, und manchmal auch wir viel zu abgelenkt sind mit unserer Weltlichkeit, mit unserem Fleisch, um überhaupt heiligen Hunger zu haben und genießen zu können, was Gott gerade da erreicht. Ne? Und ich weiß, dass ich hier nicht umsonst sitze, sondern dass Gott gerade spricht. Ja, durch einen Trottel und durch einen Esel, aber er tut's. Ne? Und das ist wichtig. Und die Menschen, die hier sitzen mit offenem Herzen, sagen, ja, du hast was zu sagen, die werden noch empfangen. Und ich kenne das von mir, in den meisten Predigten bin ich auch immer weggedöst mit meinen Gedanken. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich bin zu den richtigen Momenten wach geworden und habe zugehört. Und das sind die Sachen, die ich mir genommen habe. Oder ich habe zugehört und dachte, naja, das geht mir gerade überhaupt nicht. Hat überhaupt nichts mit mir gerade zu tun. Aber darum geht's ja. Vielleicht nicht mit mir, aber mit meinem Nächsten, der da sitzt gerade, genau den betrifft es. Wir können nicht erwarten, dass Gott nur zu einer Person spricht, und die restlichen lässt du verhungern. Ne? Aber das Schöne ist, und das war, glaube ich, meine Stärke, dass ich, wenn ich in den Gottesdienst saß und in der Gemeinschaft, beim Gebetskreis oder einfach nur so beim Abhängen, dass ich schon immer irgendwie geguckt habe, okay, Gott, was willst du mir sagen? Und doch immer irgendwie, okay, was hast du was, was ich sagen soll? Und Gott hat immer was zu mir gesprochen und hat doch immer was, was ich geben konnte. So ein, weißt du, weil das sein Wille ist für die Gemeinschaft. Das ist das Herz und die Einstellung, wie wir hier sitzen und zusammenkommen. Eine starke und gesunde Gemeinde erkennst du daran, dass da Menschen sitzen, die den Gottesdienst gestalten. Eine junge oder eine unreife oder schwache Gemeinde erkennst du daran, dass einer oder zwei reden. So ein, der Heilige Geist wohnt in jedem von uns und wir haben das schon gesehen und die letzten Wochen besprochen. Jeder von uns ist wichtig. Es gibt keinen in der Gemeinde, der irgendwie weniger oder unwichtiger ist als der andere. Vielleicht ist unsere Berufung, bei manchen lauter zu sein oder im Vordergrund zu stehen, so wie ich jetzt, so ein, und der andere vielleicht eher im Hintergrund, so ein, aber das ist gleichgültig, weil Gottes Werk ist gleich groß in allem. Ne, ob man es nur sieht und seinen Dank kriegt oder ob es im Verborgenen passiert und Gott dankt. Ne. Es ist wichtig, dass wir unseren Platz nehmen und dass wir als einen Mann, will ich jetzt nicht sagen, zu den Zeiten, wo alle so sensibel sind, so als ein Mensch, so ein hier zusammenkommen und als ein Mensch Gottes irgendwie auch wirken. Ne? Dass wir nicht Gottes Wort abwehren, sondern dass wir Zeit verbringen. Lies da drinnen so ein Mensch, die hören nur die Gesetze von Mose und sind hin und weg. David hatte nur die Gesetze von Mose und hat die studiert, hat darüber nachgedacht so, und am Ende seines Lebens sagte: Ich denke nach über deine Gesetze Tag und Nacht, und es ist Liebe. Das bist du, das ist dein Charakter, das ist das, was ihm gezeigt hat, wie Gott funktioniert und wie er tickt. So ein, weißt du, das Gesetz ist für uns gemacht, sagt Paulus immer wieder. Das Gesetz ist für den Menschen. Das dient uns. Auch die Ordnung Gottes sind für uns gemacht und sie dienen uns. Auch der Sabbat und alle anderen Feiertage sind für den Menschen gemacht. Sie dienen uns. Und jetzt ist eben der Punkt, wie gehst du als Mensch daran? Guckst du dir die Gesetze an oder die Feiertage oder so wie Abendmahl ist unser Feiertag vielleicht so ein unser Fest, so ein, oder was auch immer, gehst du daran und dienst du ihm? So ein, gehst du daran und siehst, das ist eine Last, so ein, das ist ein, du musst, so ein, ne, oder gehst du daran als wiedergeborener Mensch, der es kapiert hat und sagst so, da liegt eine Schönheit drin, verborgen und irgendwas Wertvolles, was mir gut tut. Ich will rausfinden, was. Ja. Die Menschen kommen hier zusammen und endlich kommt eine Einheit wieder, eine geistliche, und das ist wichtig. Ja. Endlich kommt Wahrheit mit rein, und das ist wichtig, weil das Volk war damals, hat es die Wahrheit verlassen. Aber wie willst du dir ein Gottesbild schaffen, dem du gefallen willst als Mensch und dem du dienen willst, so ein, wenn du überhaupt nichts Handfestes in der Hand hast? So ein, das ist doch klar, dass sich dann jeder sein Gott selber baut nach seinem Bauch und nach dem, was in seinem Herzen oder seiner moralischen Vorstellung ist. Das ist ein Gott, den ich kennengelernt habe. Viele Götter, die so funktionieren. Das hat mich nicht befriedigt. Ich wollte einen Gott, der redet und der lebt und der für sich selber sich erklärt. Der selber in mein Leben reintatscht und irgendwas bewirkt und ich stehe da als Mensch und sage, wow. Der auch, wenn ich ein Arschloch bin oder wenn ich ein hartes Herz habe oder wenn ich mal faul bin oder müde oder einfach nicht kann, weil ich traurig bin oder was auch immer so, der kommt und schafft, mich wieder zu ziehen und mich zu beleben. Das macht er für uns alle. Weil er ein lebendiger Gott ist, der gut ist. Aber er ist perfekt. Und das ist mir noch nie in die Birne gekommen, wie es möglich sein kann, dass selbst Christen dahinter stehen und sagen, das passt nicht mehr für heute. Das macht überhaupt keinen Sinn, logisch, weil was ist das für ein perfekter Gott? Der muss ja perfekte Gedanken haben. Der muss ja überhaupt nicht nachdenken, was richtig oder falsch ist, sondern da gibt's halt, so ist es. Und das muss perfekt sein, ne? So ein, sonst ist er nicht vollkommen. So ein, Ne, und wie kann dieser Gott sich innerhalb von 6000 Jahren, sagen wir mal, seine Meinung ändern und sagen, naja, ist jetzt doch nicht so schlimm oder naja, ist jetzt auf einmal schlimm oder ne? So, na, passt nicht mehr so, ne, ich muss mich jetzt den Menschen anpassen, dass ne, die rennen alle aus meiner Kirche oder was auch immer. So, ne, Gott ist und bleibt der Gleiche. Und er ist in allem vollkommen. Und das ist eben das, weißt du, warum er uns die Bibel geschenkt hat. Für mich war das ein Schatz. Denn als ich zum Glauben geführt wurde und diesen Christen kennengelernt habe, der die Bibel gut kannte, ich hatte tausende und über tausende Fragen und die haben gebrannt und die habe ich vorher in allem Möglichen gesucht. Und er hat mir nur gesagt, was die Bibel dazu sagt. Und was ich da gehört habe, das hat gestimmt und danach habe ich gesucht und für mich war das Antwort und alles. Das war Liebe, das war Wahrheit, das war gut. Das war das, was ich auch immer irgendwie auf dem Herzen hatte schon, ne? Weil der Geist mich begleitet hat und geführt hat. So ein, und da war nicht eins, außer dass mir den 10%, die er gegeben hat in die Gemeinde, aber ansonsten war da nicht eins, was mir ein Anstoß war, oder, ne? So ein, und ich lese die Bibel und ich denke nur, das ist ein Liebesbrief von Gott an die Menschen, egal wo. Und selbst wenn es Krieg ist oder ein Gericht, aber es ist ein Liebesbrief von Gott, der da sitzt und sagt, egal wie Panne du dich benimmst, ich habe einen Ausweg. Ne? Egal wie gottlos du gerade bist oder wie total schräg so in deinem Denken und deinen Vorstellungen, ich bin hier und warte nur, dass du zu mir kommst. Ich möchte Wahrheit schenken. Ich möchte aufräumen in deinen Gedanken, in deinem Leben. So ein, ich möchte helfen bei all dem, was dich plagt und was dich bestimmt und was dir die Freude raubt. So, ich möchte da eingreifen und ich will das rausnehmen, sodass du dich wieder freuen kannst und Frieden hast. Wir sind zur Freude berufen und zur Freiheit. Ja. Und wenn ich uns Christen so angucke, frage ich mich manchmal, wo ist die Freude? Ja. So, und die Freiheit genießen wir alle. So, ne? Aber mit der Freude in Christus und im Glauben und in seinem Wortsohn, da hapert's. Da bin ich ja nicht anders. So, die meiste Zeit bin ich da echt deutsch, ne? So mit tschechischem Hintergrund, so wie ich gehört habe. So, ne, ich meine, nach äußerlich diese Freude, das bin ich nicht, ne? Und ich meine, ich renne halt nicht die ganze Zeit rum und sage danke, 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 danke. So, ne? Sondern ich mache mir halt einen Kopf und denke meistens so, warum? So, ne? Aber das ist eine Sache, die eine der ersten Sachen, die da steht, oder die erste Sache, die da steht. Die Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe. Und dann kommt diese Charaktereigenschaften der Liebe. Und das Erste, mit was er anfängt, ist Freude. Das ist eine Sache, wonach ich mich ausstrecken möchte, so weil mein Leben viel mehr Sinn und Spaß macht, auch Christus, wenn ich mich freue. So ein. Okay, bevor ich mich weiter verplappere, wo waren wir? Vers 7. Und Jeschua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sebetai, Hodicha, Mahaseya, Kalita, Azaya, Josadat, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn so, dass man das Gelesene verstand. Und das ist wichtig. Ja. Warst du schon mal im Gottesdienst so, wo, also ihr studiert, die meisten studieren hier, ich bin zu doof, ne? Ich war schon mal in einem Gottesdienst, wo so viele Worte waren, die ich nicht verstanden habe, wo ich die ganze Zeit eher über die Worte nachgrübeln musste, was heißt das jetzt, also, ne? Oder irgendeinen Vortrag gelesen oder so, ne? So, wo ich mehr Zeit damit investiere, irgendwie einen Duden aufzumachen, zu gucken, okay, was bedeutet das, ne? Oder wo die Sprache so gewählt ist und so formell ist, dass man sich vorkommt wie beim Notar oder beim Gericht. Ne? Wenn du so ein Schreiben kriegst, wo du denkst, was wollen die eigentlich sagen? Eigentlich wollen sie nur sagen, bezahlen sie das Geld bis dahin. Ne? So ein, oder bei einer Beerdigung, wo ich jetzt mittlerweile leider auch bei einigen war, ne? Und wo so komisch gesprochen wird, dass du eigentlich nur da sitzt und denkst so, sag doch, der ist tot und war ein netter Mensch und hat Scheiße gebaut und dann lass uns zum Grab gehen. Ne? Wir haben lieber als eine Stunde jetzt hier zu sitzen und dieses Gelalle zuzuhören. Ne? So ein, weißt du, Gott hat schon immer so zu seinem Volk sprechen wollen, dass das Volk auch die dümmsten und die einfachst gestricktesten Leute so ihn verstehen. Und so sollen auch wir reden. Und wenn ich manchmal mich in meinem Eifer zuhöre, wie ich mit Gottlosen rede, ne, da kommt auf einmal diese christliche Lyrik und Sprache, diese Wortwahl und diese Bilder, die ich verknüpfe mit irgendwas, die haben aber noch nie die Erklärung zu dem Bild gehört oder zu dem Wort. Ne? Oder haben eine ganz andere Füllung in dieser Worthülse, ne? Heiligung, Liebe, Wahrheit, so Treue, Ehre und Respekt. So ein, ne? Red mal mit dem Türken darüber, so was Ehre ist. Das ist eine ganz andere Füllung, als was wir als Christen beschreiben. Ne? Und so arbeiten wir mit diesen ganzen Worten und mit unseren Bildern und quatschen eigentlich die ganze Zeit an diesem Menschen vorbei, weil der eine absolut andere Predigt hört, als wir eigentlich meinen. Ne? Weil wir meinen, wir müssen so christlich quatschen und philosophieren so, ne? Aber das ist der Punkt, wo die Leute uns nicht mehr verstehen. Ne? Und man sich dann wundert, so, warum die Leute sich nicht verlieben in Christus. Ne? Weißt du, wenn du Jesus beobachtest, wie er geredet hat, so ein ganz menschlich und ganz einfach und ganz natürlich und normal, er hat verhindert, irgendwie so einen christlichen oder göttlichen Slang reinzubringen, ne? Und wenn er ein Bild gesagt hat, okay, hat auch nicht jeder verstanden, ne? So ein, aber die, die dann reifer waren, die wirklich Fragen hatten, denen hat das dann erklärt. Ne? So ein, ist wichtig, dass wir Menschen bleiben, wenn wir zu Menschen gehen. Ne? Und es ist schade, so ein, wie oft irgendwie Menschen weggestoßen werden, so von Christen, was ich gesehen habe, und dann am Ende sind sie nur verletzt, ne? So ein, anstatt diese Schönheit von Christus zu bringen und dieses einfache, hey, der Schöpfer, der kennt dich und der will dich. Er ist es, der gerade anklopft, er ist es, der da wartet, er möchte dir Dinge erklären und zeigen, er möchte dir helfen. Er will dir ein neues Leben geben, das gut ist. So ein, wo er mit drin ist und du sicher bist. Wo du immer einen Tröster hast und wo jemand ist, der dir Dinge zeigt, von denen du noch gar keine Ahnung hattest. Das kann dir kein Mensch und das wird dir auch nicht die Bibel zeigen, aber er wird es tun in seinem Geist. Ja. Entscheide dich für ihn, lerne ihn kennen. Er hat versprochen, wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn auch finden. Er hat versprochen, wenn du ihn fragst, dann wirst er auch antworten. Und er hat versprochen, wenn du bereit bist und sagst, ja, ich möchte jetzt eintreten in sein Haus, wenn du anklopfst, dann wird er auftun und dich reinbitten. Und wenn er klopft und du auftust, dann wird er reinkommen und mit dir eine WG machen. Und das ist gut. Und zum Schluss. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, das ist der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehren, die sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und hier ist es dieses Wirken. Ne? Gottes Wort kommt nie leer zurück und es stimmt. Ne? Und ich meine, du musst dir vorstellen, sie lesen, da sind viele, die das erste Mal überhaupt hören, was Gott zu sagen hat. Ne? Und die sind innerlich so zerbrochen, so wie manchmal Leute, die ewig nicht zur Gemeinde kommen, und dann hier sitzen und eine Predigt hören und ich sehe immer das Gesicht danach so total schuldbewusst und zerknickt, ne, so und zermatscht. Das passiert doch hier. Dieses Volk kommt auf einmal, und das kann nicht anders, weil es die Worte hört und die Erklärung dazu und der Geist wirkt, drüber nachzudenken, was Gott gerade sagt. Ne? So wie wir vielleicht, wenn wir die ganze Zeit nur bei Netflix, YouTube oder in Social Medien oder sonst wo bei unseren Hobbys und Dings rumspringen und die ganze Zeit diese Gedanken haben, und dann ist Sonntag und wir kommen zum Gottesdienst. Ne? So, wo du vielleicht da sitzt, der eine oder andere, so ein, und denkst so, ich wäre jetzt gern bei Netflix, so ein, ne, so ein, aber ist egal, kannst nicht, weil du sitzt gerade hier. Wäre ziemlich peinlich, so ein, ne? Und so sitzen wir jetzt hier und hören meine Laberei. So ein, aber nichtsdestotrotz hören wir was Gutes und was Gesundes, ne? Und so sitzt das Volk hier und ist total bewegt und sagt, scheiße, ich habe überhaupt nicht, so lebe ich nicht. Ich habe total gegensätzliches Denken und Tun als das, was Gott eigentlich für sein Volk vorhatte. Ne, und der Heilige Geist betrübt das Herz und die sind einfach zu pochen und heulen darum. Ne, das ist eine Erweckung. So wie es in Görlitz war, ne? Als ich mit dem einen Fahrer geredet habe, und ich bin dankbar, dass ich mal einen Zeitzeugen habe, persönlich, der wirklich meine Erweckung mitgemacht hat, eine große, ne? So ein, weißt du, und mich hat das so getröstet, und der Bauer so, weil in den Büchern steht manchmal das gar nicht so drinne. Aber er hat ganz, ist ein natürlicher Mensch, und er hat dann natürlich geredet, und hat gesagt so, hey, habe ich schon mal gesagt, aber ist egal. So ein, ja, da war diese Zeit so, wo der Geist einfach, die Leute haben sich bekehrt, und ich weiß nicht warum. Wir saßen trotzdem in diesem tristen Kreis, keiner konnte Lobpreis machen, ja, da haben wir halt A cappella gesungen, halt unsere Kirchenliedchen, so, und ich habe dann geredet wie immer, so, ne, war keiner begeistert oder so, aber an dem Tag, keine Ahnung, ich habe ganz normal geredet über Christus, nicht klug. Aber die Leute haben auf einmal angefangen zu heulen, sind auf die Knie, haben Buße getan, haben gesagt, Jesus, ich möchte mein Leben dir übergeben, oder Jesus, ich lebe absolut gottlos und denk gottlos, ich will das nicht mehr, ich will dich jetzt in meinem Leben haben, bestimme und ordne, und keine Ahnung, das ging so rum, ne, und das hat nicht mehr aufgehört. So, ne, und das ist eben das, wofür wir beten sollten, so, dass auch zuerst wir als Einzelpersonen erweckt werden immer wieder und erfrischt werden und dieses Feuer kommt und wir überhaupt das Herz haben nach dem lebendigen Gott. So, weil das wird dann, wenn wir erweckt sind, auch andere erwecken. Und andere freuen und segnen. Und ich finde es schön, weil das ist der Gott von damals, ist genau der gleiche Gott wie heute. Dieser Gott, der kam als Christus und hat uns als Jesus Christus sich offenbart. Er ist aber die gleiche Person. Und es steht hier, und die lesen das Gesetz, und das Volk tut Buße, ne, und wenn man eine Religion aufbauen will, dann freut man sich und sagt, ja, cool, wir haben das Gesetz, wir haben ein schlechtes Gewissen, jetzt können wir ordentlich Geld machen. So, ne? Nee, aber es ist nicht so, weil hier kommt die Wahrheit durch, und die Priester sagen, hey, dieser Tag, der ist Gott selber heilig, und seid nicht traurig und weint nicht. Ne? Darum sprach er zu ihnen, geh hin, esst Fettes, trinkt Süßes, sendet Teile davon, auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, weil sie nichts haben. Oder weil sie zu faul und dumm sind. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid jetzt nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist die Botschaft, die wir von Christus kriegen. Jetzt wird das Laubhüttenfest gefeiert, das erste Mal. Seit Josua. Die haben das vergessen. Im Laufe der ganzen Zeit. So können wir gleich lesen. Und jetzt hören sie davon, so, und sie sagen, oh, das passt ja perfekt. Eigentlich müssten wir jetzt Laubhüttenfest feiern. Was ist das? Wie geht das? Was machen wir da? Ne? Und die weinen und die sind traurig und die Priester sagen, hey, nee, so, das ist ein Fest, ein Freudenfest. So, kommt zusammen und lass die Sau raus, so ein, mal richtig was Fettes und auch was Süßes trinken, so mal ein Weinchen, so ein, lasst mal Musik erklimmen, so freut euch doch mal, so ein, ne? Unser Freudenfest ist das Abendmahl, und das können wir jeden Tag machen. Ne, die Zeit, wo wir kommen, dieses, über das Abendmahl musste ich heute nachdenken, habe einen neuen Gedanken, den ich nie hatte, dass dieses Abendmahl ist entstanden aus dem Leid, ne? Aus dem, na, Passahlamm. Aus dem Passahfest heraus ist es geboren. Ne? Wo Christus den Tod darreicht und sagt so, hier, mein Blut, mein Fleisch. Ich bin dieses Lamm. Ich werde geopfert. Ne? Aber aus dem wird was Neues entstehen, und das könnt ihr feiern ab jetzt. Anstatt dieses Leid, so könnt ihr jetzt Freude feiern. So, und das ist das Abendmahl. Und tut das zu meinem Gedenken. Es ist ein freudiges Mal. Ne? Manchmal sehe ich Christen, die da total abhängen so und total das als Depressschiene machen. Noch ein bisschen melancholische Musik dabei und so. Ja, Abendmahl, meine Sünden, eure sind vergeben. So ein, ne? Und heulen herum. Es ist ein Freudenmahl. So ein, das ist eine Bestätigung, eine praktische und äußere Bestätigung. Deswegen war es Christus auch so wichtig, dass das praktiziert wird. Und wir haben das vernachlässigt. So wie die Juden hier. So, heute Abend gibt es Abendmahl. So ein, aber das ist eine Sache, wo man kommt als Sünder, und ja, da gibt es die Zeit vielleicht, wo man vielleicht Gott vergessen hat oder ein bisschen müde geworden ist im Glauben oder was hinterher schleifen lassen hat, so, ne, wo man sich Gedanken macht und sagt so, oh ja, ne, gut, so, entspricht nicht dir, so, und ach, sorry, so bin ich schon wieder so ein Egomane und will das nicht, so, ne. Aber dann kommt der Moment so, wo man dann diesen kleinen, diesen Kelch sieht, den Wein, und wo man das Brot sieht, so, ne, und wo man darauf gucken soll und sagen kann, Aber ich folge dir, Sohn, und mir ist vergeben und ich bin geheiligt, Sohn, und ich bin heil geworden, weil du mächtig genug bist und ich dich nicht wieder und wieder opfern muss, Sohn, sondern du wurdest einmal geopfert und deine Heiligkeit reicht bis in die Ewigkeit hinein, Sohn. Ist eine Sache, wo du als Mensch hinkommen kannst, selbst wenn du dich noch so als Trottel fühlst und sagen kannst, mir ist vergeben, ich bin gerettet, ich komme nach Hause, mein Jesus hat mich versiegelt und ich bin sein. Er hat bezahlt. Ohne meine Werke. Das ist das Abendmahl. Und das ist eine Sache, die wir nehmen können und uns freuen sollen. Ne? Dass wir dumme Sünder sind, das weiß er ja. Deswegen ist er ja gekommen. Von daher freu dich, Sohn, und mach dir das, halt dir das vor Augen, Sohn. Wir sollen aufhören mit Weinen und mit Trauern. Wir sollen uns freuen. Sohn, was erwartest du noch Gutes von Gott? Ne? Er hat versprochen, dass du gerettet bist. Und solange du bei ihm klebst, so ein, wird er schon tun, was er vorhat, so, da kannst, das kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Die Werke kommen einfach in die Früchte. Ne? So ein, er hat gesagt, er bringt dich nach Hause, er hat gesagt, du bist gesegnet und alles dient dir zum Guten. Du brauchst dir nur nicht mal Gedanken machen über das Lebensnotwendige, Essen oder Kleidung oder was auch immer jetzt dazugehört. Er wird dafür sorgen. Er hat das bemessen. So ein, er wird dir auch nicht mehr Last oder Anfechtung geben, als du ertragen kannst als Mensch. So, also was verlangst du noch von Gott, um dich zu freuen und dankbar und glücklich zu sein? Und daran siehst du schon, wie verdorben wir sind und wie dumm und egoistisch. Dass wir alles bekommen, wonach die ganze Menschheit, auch die Gottlose, sich sehnt und strebt in ihren Versicherungen und in ihrem Schutz und in dem, was sie, ne, so, da sind Millionen und über Millionen von Menschen, die jetzt gerade da sitzen und sich denken, hätte ich jetzt nur eine Handvoll Reis, so, ich wäre so glücklich. So ein, ne, weißt du, und das zeigt einfach, wie irrsinnig das ist, dass Gott uns liebt und uns will. Wir sind die, die immer meckern und meckern. Wir sind die, wo die Erbse knallt und stört. So ein, ne, wir sind die, die nie zufrieden sind, egal wie viel Mühe er gibt. So ein, weißt du, und das ist dieses Umdenken, das wir kriegen sollten als Geschwister und als die, die den Herrn folgen und sagen, ja, er ist mein Gott, so nämlich der Blick dafür, Mensch, wie bin ich gesegnet und wie reich bin ich? So, wie gut geht's mir? Eine Sache, wo man sich freut und den Herrn anguckt und sagt so, du bist ein wunderbarer Gott, du bist, danke. Ja. Und wegzugucken von dem, so ein, was nur traurig macht und müde. Die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn dieser Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen, um zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelte sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester, die Leviten und zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit sie in den Worten des Gesetzes unterrichteten. Damit er sie mit den Worten des Gesetzes unterrichtete. Ja. Lest mal nächste Woche. Wird zu viel. Ja, du bist ein Freudenfest und eine Freude. Und ich kann dich nur bitten, dass du in deinem Geist uns die Augen öffnest, dass wir uns freuen können, dass wir diese Kraft empfangen und stark werden, so in dem, was uns wirklich stärkt. Ja. Ist alles immer so verworren und so viel manchmal und ja, so trügerisch auch. Und bitte mach uns sensibel, dass wir deine ruhige Stimme hören und ja, dein leises Wirken auch wahrnehmen können, so dass wir uns freuen können jeden Tag, weil du jeden Tag redest zu uns und wirkst und tust. Bitte hilf uns zu freuen daran, so dass uns vergeben ist und dass wir ein neues Leben haben mit unserem Schöpfer. Gib uns das richtige Blick für die Feste und für, ja, auch deine Gebote und deine Ordnungen, die du auch uns gegeben hast, durch den neuen Bund, so die Liebe. Und der Glaube, Herr, ja, dass wir da drin Freude finden und Kraft. Ja. Bitte hilf uns so, dass wir einander leiten und einander bauen und trösten können. Ja, das schafft keiner von uns. Und von daher bitte ich dich, dass du deinen Heiligen Geist auch gibst und ja, dieses Feuer, das alles von uns wegbrennt so, und dich da sein lässt. Bitte bewahre uns davor, dass wir uns ein Götterbild machen von dir, das dir nicht entspricht. Hast gesagt, verflucht ist der, der sich sein eigenes Bild macht von Gott. Ja, und bewahre uns davor, andere Menschen in diese Sünde zu führen. Gib uns Mut und Kraft, so für die Wahrheit einzustehen, ohne mehr mit Menschenfurcht so irgendwie was zu drücken oder zu verhindern, ja, was du sagen willst und tun willst. Herr, ich liebe dich, so wie du bist, und du bleibst ewig der gleiche. Und ich danke dir, dass ich dich finden durfte, dass ich dich immer noch finden darf, jeden Tag. Ich danke, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, zu jeder Zeit, um zu erinnern, dass für alles bezahlt ist. Ohne ein einziges Werk von uns. Ja. Und für die, die hier sitzen und nicht erweckt sind, bitte ich dich, dass du sie weiter begleitest und sie erweckst, so dass sie von deinem Geist erfüllt werden und Kraft haben und ein Leben führen, das dir entspricht. Ja, wer fragt, bekommt Antwort, und wer sucht, wird finden, und wer aufmacht, zu dem kommst du rein. Ja, so danke ich dir für deine Führung und Leitung. Ja, du bist wunderbar. Und du sollst im Zentrum stehen, Jesus. Amen.